Wenn es etwas frisch wird im Frühling oder kalt gefriert, dann denke ich immer wieder mal an ihn, an Ernst, lieb und gut, und seine Beeren, seine Heidelbeeren. Es löst Spannung aus, wenn man angewiesen ist auf mildes Wetter. Und es ist nicht das Einzige, was der Heidelbeere in die Quere könnte kommen. Das habe ich unterdessen gelernt und habe gemerkt, ja, das Bauern, das braucht Vertrauen. Vertrauen in lieben Gott. Ernst, darf ich dich bitten? Du kannst wohl, wie du willst.
Ja, guten Tag miteinander. Ich wollte mitnehmen durch so einen Jahreszyklus. Jetzt hat der Thomas schon die Hälfte erzählt, oder? Aber wir fangen jetzt gleich an, und zwar anhand ja, von unserer Heidelbeerkultur. Es ist, wir leben von dem eigentlich. Und das Jahr fängt im August an, dann ist die Ernte vorbei. Und dann fängt es gemütlich an, weil dann müssen wir nicht viel machen, außer Jäten, Unkraut. Und das ist relativ einfach, da braucht es, sage ich jetzt, noch nicht so viel Vertrauen. Das kann man selber, oder? Ein bisschen Gräs ausrupfen. Oder man hat das Gefühl, man kann es selber. Nachher, wenn es Herbst wird und die Blätter fallen, dann müssen wir die schneiden. Und dann fängt es schon das erste Mal an. Wir haben schon Angst, dass wir nicht fertig mögen, oder? Wir sind dann etwa 4 Monate am Schneiden bis Ende Februar, März so. Und wenn es einen Haufen Schnee hat, können wir nicht. Wenn es gefroren ist, können wir nicht. Wenn uns etwas wehtut, können wir nicht, weil du musst knüllen und du musst schneiden. Also ich staune immer wieder, es hat noch nie jemand von uns oder unseren Arbeitern eine Entzündung gehabt, da, oder? Und da machst du einen Haufen 100 oder einen Haufen 1000 Mal pro Tag. Machst du so da. Nachher kommt in der Frühling, ja, der Thomas hat es gesagt, langsam fange ich an auszutreiben und dann hat man halt immer wieder Frösche und das haben wir 2 Jahre gehabt. Ein Jahr sehr stark und von dem her weiss man, wie es ist, wenn es gefriert und dann hat man halt immer Angst und ja, das bringt einem halt dann schon näher zu Gott, weil ihm kann man es sagen und er weiß es und er hat sie in der Hand. Und dann ist man ein bisschen gelassener. Nachher geht es weiter. Dann kann halt so viel passieren. Es gibt Pilze, es gibt jenste Schädlinge, das Wetter, Hagel und so weiter. Und dieses Jahr war es so, dass es geregnet hat, fest geregnet hat im Mai. Und mir hat es eigentlich nicht so viel gemacht. Wenn es regnet, ist es immer so frisch. Und gerade im Frühling, es wächst alles wie verrückt. Ich habe nochmal zu der Frau gesagt, wenn ich nicht Bauer wäre, wäre nachher noch mein liebstes Wetter. Und dann bin ich auch fast jeden Tag schauen zu den Heidelbeeren. Und die haben so schön geblüht. Und an jedem Blütenkelchli ist noch ein Wassertropfen gehangen. Also wunderschön, wunderschön. Das war aber dann genau da, was zum Verhängnis geführt hat. Aber eben, zum Glück wissen wir noch nicht alles im Voraus. Ja, dann geht es weiter. Die Ernte rückt näher, wir müssen Leute rekrutieren. Das ist auch etwas, da bin ich viel zu klein, viel zu ungebildet und weiss ich was alles. Da kann so viel passieren. Und da bin ich schon wieder angewiesen, dass er mir hilft und dass er mich auch ruhig macht. Dann kommt die Ernte näher. Das Datum, man sollte ein Datum rausgeben, irgendwann muss man anfangen. wenn soll man anfangen, wenn ist es gut, wenn es regnet, sollte man nicht ernten, dann habe ich es nicht. Und ja, irgendwann musst du einfach etwas rausgeben. Und dieses Jahr war es gut gewesen. Wir konnten anfangen, wir haben am Montag angefangen. Und nachher hat sich sehr bald gezeigt, dass ziemlich viele den Reif sind und die alle noch dies noch kommen. Und ja, voll drin gsi, abgenommen, wie verrückt. Dann hat es noch etwa 2 Tage geregnet, wobei der Regen kam, so schlimm war es dann nicht gsi. Und dann haben wir uns aber beide Tage entschieden, zum nicht ernten. Das war dann auch wieder ein riesen Fehler gsi. Wir haben dadurch sind sie länger gehangen, die Qualität hat geleidet. Und auch wenn man Fehlentscheidungen getroffen hat, kann man das am Herr im Himmel sagen. Und wie soll ich das sagen? Ich kann mir den selber auch vergeben, oder? Ich muss nicht denken, bist du ein Doppel gewesen, oder? Und zu viel Geld verloren, weiss ich. Nein, es ist jetzt einfach so und fertig. Und das macht mich ruhig. Und ja, während der Ernte ist das Wetter immer ein grosses Thema. Das kann unter Umständen 10 Minuten gehen und alles ist kaputt. Also seit letztes Jahr und seit diesem Jahr hat es immer hier in Altstädten am Berg genommen, hat es gehagelt. Und nicht wenig. Und uns hat es, mal letztes Jahr hat es uns ein bisschen verwischt, ist dann aber nicht schlimm gewesen. Und dieses Jahr hat es gar nichts bei uns. Und das ist ein Wahnsinn, oder? Man muss sich da vorstellen, wenn man keine Beziehung hat zum Schöpfergott, wo ja das Wetter macht. Ja, wer bin ich denn? Ich bin ja ein Niemand, ein Nichts. Ich kann täubeln, wie ich will auf dem Feld. Wegen dem kommt der Sturm gleich oder der Hagel gleich, oder? Und so muss ich nicht täubeln, so kann ich beten und über den kommt oder nicht kommt. Ich weiss jedes Mal, es ist gut, so wie es ist. Ja, jetzt gehen wir aber noch weiter. Wir sind immer noch in der Ernte und ja, es hat dann mal so ein bisschen langsam angefangen, Weiche gehen und dann zuerst haben wir gemeint, Kirschessig fliegen, das ist so eine Fliege, die tut Bärli reinstechen und innerhalb von 3 Tagen hat es dort ein Würmli drin, oder? Und wenn ihr das dann kauft im Laden, habt ihr nicht so Freude. Und von dem haben alle Bäri und Weinbauern Angst. Das kann sehr viel Schaden geben, bis total Ausfall, oder? Ist aber nicht so schlimm gewesen. Und dann hat aber zumal unser Abnehmer hat da angerufen, ja, ob ich mal schauen wollte, wie sie sortieren. Dann sage ich, nein, da muss ich nicht. Ich habe genug Arbeit da. Und dann sagt er, ja, es fliegt eben ein viel raus. Und dann sage ich, ja, wie viel denn? Dann sagt er 30-40%, oder? Und dann bin ich sprachlos gsi, ein paar Sekunden. Weil wir dann da für unser Betrieb, das sind die Frau und ich, oder? Und da lassen wir wahnsinnig viel raus in dieser Zeit. Also an Geld, an Ressourcen und wenn da nachher nichts reinkommt, dann können wir einpacken. Ja, und jetzt, was habe ich gemacht? Abgehängt und dann ich konnte es Jesus sagen, oder? Er hat alles in den Händen und nachher geht es weiter. Man kann weiter schaffen. Ich meine, sonst, also ich weiß nicht, wie es andere haben, aber ich kann nicht mehr weiter schaffen, weil das ist so ein Hammer. Und wir haben dann fertig geerntet, Rekord, was Gewicht anbelangt. Und nachher hat das grosse Warten angefangen, weil die sind alle eingelagert worden. Zuerst, wenn wir auf den Markt kommen, hat es einen Haufen Import mit Aktionen. Nachher im Juli gehen die Leute in die Ferien, die Schweizer gehen in die Ferien, die gehen ins Ausland in die Ferien, dann kauft auch niemand diese Beere. Und dann irgendwann Ende Juli, Anfang August, dann fängt es dann an zu laufen. Auf jeden Fall müssen wir warten auf die Abrechnung. Am Anfang ist das gut gegangen, aber nachher irgendwann im August habe ich dann Ende August fast täglich daran gedacht, ja, sie sollten mal kommen, sie sollten mal kommen. Nimmt mich Wunder, man ist dann auch gebunden, oder? Die Hände. Man kann ja nichts machen, wenn du nicht weißt, wie viel es gibt, kannst du nicht weitermachen. Und dann ist September geworden, immer noch nichts. Und dann habe ich das auch einmal an einem Sonntag mit jemandem ein diskutiert nach der Kirche. Und das ist immer wertvoll, wenn man dieses Zeug mit Leuten teilt, die den Herr im Himmel auch kennen. Und dann sagt, ist sogar eine Frau gsi, die nicht viel Ahnung hatte vom Bauern. Dann habe ich genau das Gleiche gesagt wie euch. Ich habe gesagt, weißt du, ich kann ja nichts machen, die Hände sind mir gebunden. Und dann sagt die mir, ja weißt du, musst du einfach machen, musst vertrauen, oder? Und dann habe ich ihr so mitleidig auf die Schulter geklopft und habe gesagt, wenn du wüsstest, wie viele Male ich das schon gemacht habe, oder? Und dann, ja, und dann bin ich heim und dann zumal kommt mir in den Sinn, ja, früher habe ich es gemacht, wieso mache ich es jetzt nicht? Habe ich gerade eine E-Mail dieser Frau geschrieben und gesagt, sie hat recht, morgen mache ich die paar Geschäfte, die ich gedacht habe, mache ich. Montagmorgen habe ich das gemacht, 6 Stunden später war die Abrechnung da. Das ist Vertrauen, sage ich jetzt, wo man einmal heben kann, oder? Wie sonst, jeder Pfarrer redet von Vertrauen, aber was ist es denn, oder? Was ist es denn? Und das ist Vertrauen, machen, im Vertrauen auf Gott. Ja, vielleicht, es ist haarsträubend rausgekommen, eigentlich, und gleich ist es so rausgekommen, dass ich muss sagen, wir sind zufrieden, und zwar haben wir, von diesen vielen, vielen Kilo ist auch viel fort, aber weil sie so viel sind, ist gleich etwas geblieben, und dann haben wir so viel abgenommen pro Stunde, als das gerade noch so hätte mögen leiden. Ja, und jetzt fangen wir wieder von vorne an und hoffen und vertrauen und glauben, dass er uns auch im nächsten Jahr immer wieder wird. So, bevor wir abstürzen, hebt er noch die Hand drunter und tut uns dann da so ein bisschen trägen.
Vertrauen, danke vielmals, Ernst. In unserem dicken Buch, im Grundlagenbuch von unserem Glauben, ist Vertrauen etwas ganz Zentrales. Und es wird nicht etwa theoretisch abgehandelt, sondern immer am Beispiel von Menschen erklärt, die Vertrauen gelernt haben. Wir haben es vom Ernst gehört, Vertrauen muss man lernen, immer wieder. Und eines von diesen biblischen Beispielen ist der Abraham. Man kann seinen Lernprozess, und das lohnt sich einmal, im 1. Mosebuch, Kapitel 12 bis 25 nachlesen. Der Vertrauensweg vom Abraham fährt an dem Punkt an, wo Gott zu ihm redet. Der fordert ihn nämlich auf, zieh aus deiner Heimat, von der Verwandtschaft weg in das Land, wo ich dir verheisse. Er verspricht ihn dort, zu einem grossen Volk zu machen und ihn zu segnen. Ihr habt die Geschichte in der Sonntagsschule oder im Religionsunterricht gehört, ihr kennt sie. Es ist altbekannt und unglaublich dramatisch. Sie zeigt, wie man Vertrauen lernen kann. Ein erster Gedanke zu dieser Geschichte, Vertrauensgeschichte von Abraham. Vertrauen geht nicht ohne Bereitschaft zum Risiko. Abraham und seine Sippe haben in einer Umgebung gelebt, wo Götter verehrt worden sind. Götter von der Fruchtbarkeit, Götter von der Ernte, Götter vom Krieg. Und diese Götter haben versucht, mit Opfern günstig zu stimmen. Sie sind irgendwie ein bisschen berechenbar gewesen. Im Abraham seine Sippe hat gewusst, dass es einen Gott über allen Götter gibt. Aber sie haben ihn nicht wirklich kennt. Und jetzt hört Abraham eine Stimme, die ihn dermaßen aufwühlt, dass er alles, was sein bisheriges Leben beinhaltet hat, riskiert. Eben wird er von dieser Stimme aufgefordert, von seiner Familie weg, von seiner Verwandtschaft wegzuziehen. Es wird ihm verheißen, dass er ein grosses Volk wird, Segensträger. Das ist der Traum von einem Mensch damals im Orient. Jetzt gibt es ein paar Herausforderungen für den Abraham. Die erste, seine Verwandten. Die werfen ihm nämlich vor, dass wenn er wegzieht, das ist leichtfertig. Wo soll denn der Schutz sein für ihn, seine Sippen, seine Kleinsippen und seine Knechte? Er hat ja nicht mehr die anderen. In einer Welt, wo das Recht vom Stärkeren gilt, ist das wesentlich, dass man nicht nur 15 ist, sondern 75, oder? Sie haben ihm vorgeworfen, du bist unsozial. Du ziehst ihn weg, lass uns im Stich. Ihm ist vorgeworfen worden, hey, geht's dir noch? So Hirngespinst nachzujagen. Gibt es denn so etwas, dass ein Gott so zu einem Menschen redet? Ich habe jetzt das ein bisschen ausgeschmückt für die heutige Zeit. Aber ich denke, die Probleme hätte Abraham gehabt. Und dann hat es noch ein weiteres offensichtliches Problem gegeben. Abraham hat von einer Zusage erzählt, dass er zu einem grossen Volk wird. Aber wo ist der Sohn, der dann dafür garantieren soll, dass es weitergeht. Er hatte keinen Sohn, kein Kind. Und seine Frau und er waren nicht mehr die Jüngsten. Abraham hat dem Druck von seiner Familie standgehalten. Er hat sich parat gemacht, der Stimme, die er gehört hat, Folge zu leisten. Weil er gespürt hat, tief innen, dass die Stimme, die ihm zu ihm geredet hat, wahr ist, dass sie zu dem grossen Gott muss gehören. Er hat keinen Beweis gehabt, dass er Gott gehört hat. Oder dass er richtig gehört hat. Kein Beweis. Aber in seinem Herz ist es klar geworden, was er zu tun hat. Und das, was klar geworden ist, das hat er da. Risiko. Vertrauen. Wie es auch der Ernst erlebt hat. Heute, noch nicht so lange her. Ein zweiter Gedanke zum Vertrauenslehrgang, den Abraham in seinem Leben durchlaufen hat. Vertrauen geht nicht ohne Zweifel. Jetzt denkt er, ja was? Nicht ohne Zweifel. Abraham ist von seiner Sippe in das Land gezogen, weggezogen und in das Land, wo Gott ihm verheißen hat. Wo er dort ankommt, gelingt ihm vieles. Er gewinnt Einfluss, er wird wohlhabend, aber das mit dem Kind, das will einfach nicht klappen. Er hat zwar so etwas gebracht, aber was soll das, wenn kein Erbe da ist? Trotz allem Erfolg ist der Abraham deprimiert. Er zweifelt, dass da noch etwas Gutes rauskommt. Er zweifelt, dass es weitergeht. Und in seinem Zweifel, dunkt es mich, macht er das einzig Richtige. Er sucht Gott, der Gott, den er gehört hat, den er schon mehr als einmal gehört hat seit dem ersten Mal, er sucht Gott und er klagt es ihm. Und Gott greift ein. Nicht, dass jetzt alles gelöst wäre. Er redet, er weckt ihn auf, mitten in der Nacht, notabene, und führt ihn vor sein Zelt. Er redet zu seinen Gedanken, ich zitiere, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so sollen deine Nachkommen sein. Unglaublich, das Bild von der Ermutigung, das da der Abraham überkommt. Der Abraham kann sich jetzt in seiner Fantasie ausmalen, wie das, was die Verheißung von Gott beinhaltet. Also nicht irgendwie, dann irgendwann mal ein Kind und dann vielleicht wieder ein Kind und dann vielleicht wieder ein Kind. Nein. Ein Volk. Er kann die Sterne nicht zählen. Unsere Fantasie ist gar nicht so unwichtig, gerade auch was das Vertrauen zu Gott betrifft. Dunkt euch vielleicht ein bisschen oberflächlich, he? Fantasie. Ist ein bisschen Schmetterling, der davonfliegt, oder? Nein. Ihr könnt euch vorstellen, was es heute zum Mittag gibt, oder? Was gibt es? Ist ja gleich, was es gibt. Man kann das Fantasie nicht nur brauchen, um sich vorstellen, was es um das Mittag gibt, sondern man kann die Fantasie auch brauchen, wie das ist, wenn Gott eingreift. Wie es ist, wenn Gott unsere Gebete erhört. Auch da kann man die Fantasie brauchen. Und was passiert, möchte ich euch an einem persönlichen Beispiel erzählen. Ich habe eine Anfrage bekommen. Bett für die und die Person. Wenn ich so eine Anfrage bekomme, sage ich ja sehr gern. Und es war jemand, der so auf dem Weg ist, ein bisschen am Spüren ist, ob das mit Gott funktioniert oder nicht. Dann habe ich gedacht, mache ich gern. Und dann haben wir so überlegt und habe gebeten. Und dann habe ich gemerkt, oh. Die Situation ist so schwierig. Eigentlich habe ich das Gefühl, mein Gebet nützt doch nichts. Da haben wir einfach vorstellen, was Gott, hat mal überlegt, was Gott zusagt. Da haben wir einfach vorstellen, wie das aussehen könnte, wenn Gott etwas tut. Und ich habe gemerkt, da innerlich ist so wie ein Funken, der grösser wird. Und ich habe wieder probiert zu beten und habe gemerkt, es kommt Kraft drin hinein. Und zu meiner Ermutigung hat das Gebet ganz, ganz deutliche Auswirkungen gehabt. Fantasie brauchen, unsere Gedanken ausrichten. Ein dritter Gedanke aus der Biografie von Abraham. Vertrauen ist nicht blind. Man sagt da manchmal blind Vertrauen. Und auch das ist wichtig. Es beinhaltet aber auch, dass man hinschaut, genau hinschaut und denkt. Es gibt einen Film über die Geschichte von Abraham mit dem Richard Harris in der Hauptrolle. Und der Film zeigt den Abraham als einen Mensch, der nachdenkt. Und im Film fragt er sich, so ganz am Anfang, ob so das, was er so erlebt, in seinem Leben Schaf züchten, immer wieder mal ein bisschen mehr Geld verdienen, ob das alles war, was ihm das Leben zu bieten hat, eben kein Kind und so weiter. Und das Nachdenken über das Leben macht ihn offen gegen oben. Er fährt an, ohne dass er das vielleicht bewusst weiss, Gott suchen. Und das wird zum Kern von seiner Glaubensgeschichte. Gott suche, in seiner Gegenwart verweilen. Abraham nimmt sich immer wieder Zeit, um mit Gott allein zu sein. und nicht einfach Zeit, um ein bisschen da zu sein oder beten und die Bibel lesen. Die Bibel hatte er damals noch nicht gehabt. Aber um für Gott zu sein, mit offenem Herzen, mit aller Ehrlichkeit. Und Gott hat das Vertrauen von Abraham zu ihm gestärkt. Das mit dem Herz, Vertrauen, Glauben, Beten, ist mir ganz wichtig geworden. Im Neuen Testament erzählt der Evangelist Markus da die Geschichte vom Sturm. Der heftige Sturm auf dem See, der Jesus mit seinen Jüngern in einer kleinen Nussschale. Das Boot füllt sich mit Wasser, die Jünger rudern wie wild und der Jesus schläft. In panischer Angst wecken die Jünger den Jesus und sagen: Meister, kümmert sich nicht, dass wir untergehen. Der Jesus verwacht, treibt sich wahrscheinlich die Augen, steht auf und beruhigt den Sturm. Und dann sagt er, offensichtlich verwundert: Habt ihr denn noch kein Vertrauen? Eigentlich hätte in der Gemeinschaft der Jünger mit dem Jesus, in dem Zusammensein, Vertrauen, Glauben wachsen sollen. Und das ist offensichtlich nicht so ganz funktioniert. Was war das Problem gewesen? An anderer Stelle verratet sie Jesus, ihre Herzen sind zu gewesen. Von Herzen Gott suchen, das Herz auftun für Gott, für Jesus. Frage: Stärkt Beten und Bibel lesen das Vertrauen zu Gott? Ja, unbedingt, oder? Wenn das Herz dabei offen ist, wenn das Herz mit dabei ist, in dem Bibel lesen und beten. Und nicht einfach die Routine. Nicht einfach, ja, ich will jetzt noch, ich sollte noch. Wenn das Herz dabei ist. Wenn das Herz zubleibt, bleibt wie auch der Himmel zu. Und das macht doch einen Unterschied aus. Dann ein vierter Gedanke. Vertrauen heisst Spannungen aushalten und manchmal warten, wie so der Ernst in seinem Bericht, in seinem Zeugnis gesagt hat. Der Abraham ist mutig aufgebrochen in eine ungewisse Zukunft, aber sein Aufbruch hat nicht alle Probleme gelöst. Gott hat jetzt nicht, weil er aufgebrochen ist, den Weg sorgfältig beschildert, da musst du durchgehen und dann dort musst du das Zelt aufschlagen. Nein. Abraham hat viele weitere Entscheidungen im Vertrauen auf Gott müssen fällen. Es hat immer wieder neue Probleme gegeben, die es zu überwinden gelten hat. Gott hat Abraham nicht quasi so als Belohnung, dass er einen Vertrauensschritt da hat, aus dem Spannungsfeld vom Vertrauen auf den Boden von der Sicherheit entlassen. Er hat weiter müssen, aktiv vertrauen, dass Gott ihn führt, dass Gott mit ihm den Weg geht. Mich dunkt es, wir Menschen ziehen uns manchmal lieber auf den Boden von der Sicherheit zurück. Es ist überschaubar, geordnet, ein Konzept, wo man Schwierigkeiten vermeiden kann. Man hat so das Leben einigermaßen im Griff. Gottvertrauen ist ja gut, aber immer soll man einem Spannungsfeld ausgesetzt sein. Man hat halt schon gern seine Ruhe und seinen Frieden. Gott entlädt auch uns, wie der Abraham, nicht aus dem aktiven Vertrauen. Er mutet uns, Zuspannungen auszuhalten, zu warten. Warten, Spannungen aushalten, ist nicht sehr attraktiv. Heute macht man ja schnell mal eine Kosten-Nutzen-Analyse. Wenn etwas nicht der erhoffte Gewinn gibt, lässt man es dann lieber sein. Und so ist es auch mit dem Vertrauen auf Gott. Wenn es nicht der gewünschte Erfolg bringt, dann gibt es noch andere Wege, oder? Fällt man auch versuchen, man sucht eine Hintertür. Wenn Gott nicht vorwärts macht, sagen Sie jetzt mal ein bisschen frech, wenn Gott nicht vorwärts macht, dann muss halt ich die Sache in die Hand nehmen. Ich glaube, gerade diese Einstellung ist es, die verhindert, dass man erfahren kann, wie sehr sich das Vertrauen lohnt. Auch der Abraham hat auf seinem Lernweg vom Vertrauen die Hintertür fallen nicht ausgelassen. Und das ist noch irgendwo auch beruhigend für den eigenen Vertrauensweg. Gott hat Abraham zu eben dem grossen Volk machen wollen, und sie haben gewartet und gewartet auf das Kind, bis es für sie menschlich gesehen eigentlich nicht mehr möglich war, ein Kind überzukommen. Und in so einer spannungsvollen Situation ist natürlich die Frage, was läuft da falsch? Was soll das, Gott? Und dann ist ihnen die Idee gekommen. Die Lösung des Problems. Ein legales Hintertürli. Nach altem Recht war es damals einer orientalischen Frau erlaubt gewesen, ihre Magd als Leihmutter anzuziehen. Jetzt endlich haben die beiden, Abraham und Sarah, wieder können handeln. Also sie haben nicht mehr ganz so abhängig müssen sein von Gott. Und sie haben Erfolg gehabt. Es ist ein Kind auf die Welt gekommen und es hat viele schmerzliche Probleme gebracht in den Beziehungen. Das Hintertürli ist eben doch nicht die beste Variante gewesen. Man sagt ja, hinten drin ist man oft schlauer. Und an dieser Stelle wird die Treue von Gott in der Biografie von Abraham besonders sichtbar. Nachdem, dass er einen Schuh voll rausgezogen hat, bestätigt Gott seine Zusage erneut. Abraham, du wirst von deiner Frau Sarah ein Kind bekommen. Und Gott löst sein Versprechen ein. Das ist für mich sehr ermutigend. Auch für meinen Vertrauensweg mit Gott. Gott steht zu mir, auch wenn ich es manchmal versiebe. Gott steht zu uns. Und wenn wir ihn immer wieder suchen, uns ihm auftun, lässt er nicht locker, bis wir den nächsten Vertrauensschritt tun können und unser Vertrauen zu ihm wächst. Amen.